Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Amen. Herzlich willkommen zum 9. Sonntag nach Trinitatis. Dieser Gottesdienst will uns dazu ermutigen, auf das zu sehen, was Gott für uns getan hat und nicht auf das, was wir tun. Dem Glauben alles zuzutrauen und so den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Nun lasst uns beginnen mit dem ersten Lied, das singen wir aus dem Liederbuch Freitöne, die Nummer 14, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Miteinander den Psalm 63 sprechen, die Nummer 729 im Gesangbuch. Psalm 63. Und danach stimmen wir ein in das Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir.
Mein ganzer Mensch
so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist mein Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich in fröhlichem Munde lobe.
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel sorge ich.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich.
Thank you.
Jesus Christus, unablässig suchst du jeden, der nach dir sucht und sich fern von dir glaubt. Mache uns bereit, jederzeit unseren Geist in deine Hände zu legen. Während wir dich noch suchen, hast du uns schon gefunden. So arm unser Gebet auch sei, du hörst uns weit mehr zu, als wir erahnen und glauben können. Wir rufen zu dir und singen, Herr, erbarme dich. Verstandener Christus, du nimmst alles auf dich, was uns belastet. So können wir frei werden von allem, was uns das Leben schwer macht. Sorglos stets neu den Weg beginnen. Dafür loben und preisen wir dich und singen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir kommen hierher aus unserem Alltag und bringen so viel mit. Geschichten unseres Lebens, Vergangenheit, Erinnerungen, Schönes und Schweres, aber auch unsere Gegenwart, was uns täglich beschäftigt und in Anspruch nimmt. Wir bringen dir heute auch unsere Sehnsucht nach gutem, gelingendem Leben, nach Weite, Frieden und Liebe. Schenk uns in diesem Gottesdienst ein offenes, liebendes Herz für das, was war und ist und sein wird. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun miteinander das nächste Lied singen aus dem Gesangbuch »Wohl denen, die da wandeln«, die Nummer 295.
Für den heutigen Sonntag steht in Matthäus Kapitel 13. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und kauft alles, verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte sie. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Lass uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Philipper im 3. Kapitel in den Versen 7 bis 14. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Mensch steht am Rand eines Flusses und will hinüber. Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er schwimmt oder er benutzt eine Brücke. Die beiden Möglichkeiten lassen sich nicht kombinieren. Er kann nicht teilweise schwimmen und teilweise auf der Brücke gehen. Es gilt ein Entweder-Oder. Entweder er versucht es ohne fremde Hilfe mit Schwimmen oder er nimmt die Brücke zu Hilfe. Also entweder er schafft es aus eigenen Kräften oder er verlässt sich auf fremde Hilfe, auf die Brücke, die dort bereits gebaut wurde. Was ist aber mit der Strömung in diesem Fluss, dem Fluss meines Lebens? Kann ich es überhaupt aus eigenen Kräften schaffen, durch diesen Fluss zu schwimmen und wohlbehalten am anderen Ufer anzukommen? Wie komme ich auf die andere Seite, auf Gottes Seite? Wie erlange ich Gottes Zuwendung? Schaffe ich es aus eigenen Kräften oder mit Gottes Hilfe? Kommt es darauf an, was ich tue oder darauf, was Christus für mich getan hat? Paulus stellt sich dieser Frage in unserem Predigttext und beschreibt es so. Schaffe ich es mit der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, oder mit der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt? Für Paulus war das die zentrale Frage. Damit wurde sein ganzes bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. In seinem Leben, bevor der auferstandene Jesus Christus ihm begegnete, da war er sich seiner Sache sicher, ganz sicher und vertrat die Auffassung, um im Bilde zu bleiben, ja, natürlich muss ich selbst schwimmen, alle Gebote einhalten, nach dem Gesetz leben, dann bekomme ich von Gott den Siegespreis. Es kommt darauf an, was ich tue, also mit eigenen Kräften ans andere Ufer schwimme, dann erhalte ich da drüben den Siegespreis von Gott selbst. Doch dann passierte etwas, was ihn aus der Bahn warf, ihn, der seine Auffassung vorher so sehr vertreten hatte, dass er Christen verfolgte. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, da plötzlich erlebte er seine Bekehrung, die Umkehr seines bisherigen Weges. Der auferstandene Christus öffnete ihm die Augen und das Verständnis dafür, dass er, um im Bilde zu bleiben, die Brücke nehmen kann. Denn mit seinem Sohn Jesus Christus hat Gott selbst diese Brücke für die Menschen gebaut, damit sie zu ihm gelangen können. Dies geschieht nicht auf dem Weg der Werkgerechtigkeit, sondern auf dem Weg der Glaubensgerechtigkeit. Vertraue ich darauf, dass diese Brücke für mich gebaut wurde? Glaube ich daran, was Christus für uns getan hat? dass er in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen ganz für uns da war und er diese Brücke zu Gott ist? Das sind schwere Worte und vielleicht auch nicht gleich zu verstehen. Was meint denn Gerechtigkeit in diesem Fall? Vielleicht könnte man sagen, Gerechtigkeit meint, dass alles im Lot ist, alles an seinem rechten Platz ist. Gerechtigkeit meint hier, mit Gott und Menschen in Einklang leben. Es kann auch bedeuten, in Harmonie und Frieden zu leben. Ja, so können wir es verstehen, nachdem Paulus uns davon erzählt hat und wir von Martin Luthers Glaubenskämpfen gehört haben. Die Frage, wie Gottes Gerechtigkeit zu verstehen sei, hat ihn schier zerrissen. Sie hat ihm keine Ruhe gelassen. Als Martin Luther als Mönch lebte, da verstand er die Gerechtigkeit Gottes so, als wäre es der strafende Gott, der darauf achtet, ob er alle Gebote einhält. Das sind Parallelen bei Paulus und Luther. Beide lebten untadelig nach diesem Verständnis. Und dann passierte etwas Besonderes. Bei Paulus die Bekehrung vor Damaskus und bei Luther geschah Folgendes. Das lese ich uns einmal vor, wie Luther es beschreibt. Ein brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen, aber ein Wort stand mir im Wege. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Ich hasste diese Vokabel Gerechtigkeit Gottes, die ich gelehrt war zu verstehen von der aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten straft. Ich aber, so untadelig ich auch als Mönch lebte, fühlte mich vor Gott als Sünder von unruhigstem Gewissen und konnte mich nicht darauf verlassen, dass ich durch meine guten Taten mit Gott versöhnt sei. Ich liebte nicht, nein, hasste den gerechten und die Sünder strafenden Gott und war im Stillen mit ungeheurem Murren empört über ihn. So raste ich wilden und wirren Gewissens und dennoch klopfte ich beharrlich an, eben dieser Stelle bei Paulus an, mit glühend heißem Durst zu erfahren, was St. Paulus wolle. Bis ich, dank Gottes Erbarmen, Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, dass durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben, und dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium von Jesus Christus werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich eine zugesprochene Gerechtigkeit, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben ist, der Gerechte lebt aus Glauben. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingezogen. Soweit Luther. Was für ein schönes Bild. Luther erkannte, was es bedeutet, wenn Paulus sagt, der Gerechte lebt aus Glauben. Durch diese Erkenntnis fühlte Luther sich, als wäre er durch geöffnete Tore ins Paradies eingezogen. So beschreibt Luther ein Jahr vor seinem Tod seine reformatorische Erkenntnis, wie er sie in jungen Jahren erlebt hatte. Er beschreibt das, wie er sagt, was ihn zum Christen gemacht hat. Denn ein Christ schaut auf das, was Christus für ihn getan hat und zieht daraus seine Kraft. Er vertraut darauf, dass Gott sich ihm zuwendet, weil er sich ihm in Christus bereits zugewendet hat. Liebe Gemeinde, wir hören hier von bahnbrechenden Erlebnissen zweier Menschen, des Apostels Paulus und auch Martin Luthers. Von bahnbrechenden Erkenntnissen, die zu umwerfenden Erlebnissen in ihrem Leben führten. Für Luther war diese Erkenntnis existenziell wichtig. Fortan hat er die Bibel anders verstanden. Christus hat ihm die Augen geöffnet. Fortan hat er das christliche Leben anders verstanden und sein Leben anders gestaltet. Wir wissen alle, dass aus dieser Erkenntnis heraus unsere lutherische Kirche gewachsen ist. Für Paulus war es eine bahnbrechende Erkenntnis, Die Erkenntnis Christi hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes vor Damaskus umgehauen. Er konnte danach 3 Tage nichts mehr sehen, erzählt die Apostelgeschichte. Sein Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Er wurde vom Saulus zum Paulus, vom Christenverfolger zum Apostel der Christen. Welch wichtige Bedeutung diese Erkenntnis für ihn hatte, zeigt auch seine Wortwahl. Kindern würde man an dieser Stelle sagen, geht mal kurz raus oder haltet euch mal eben die Ohren zu. Hier kommt ein Wort, das ihr nicht hören dürft. Die Übersetzung, die wir im Predigtext gehört haben, ist zurückhaltend. Da steht, ich erachte es als Dreck. Doch eigentlich ist darunter stinkender Kot zu verstehen. Etwas, mit dem man wirklich nichts zu tun haben möchte. Etwas, das noch viel dreckiger und stinkender ist als Dreck. Oder in neuerem Deutsch, mein bisheriges Leben war Ja, so deutlich muss man sich das vorstellen. Paulus macht den Christen in Philippi Mut, sich ganz auf Christus zu verlassen und nicht auf ihre eigenen Kräfte. Um in unserem Bild zu bleiben, er macht ihnen Mut, die Brücke zu benutzen, die Gott für sie gebaut hat. Sie dürfen ihre Existenz ganz auf Jesus Christus gründen, auf das, was er mit seinem Tod und seiner Auferstehung für die ganze Menschheit getan hat, für dich und für mich. Paulus erzählt von sich und macht der Gemeinde in Philippi Mut. Dabei sagt er nicht, wie toll er ist, sondern es ist gerade anders. Er sieht ganz auf Christus und sagt, Christus hat mich ergriffen. Und gleich im nächsten Moment betont Paulus, dass er noch lange nicht vollkommen sei. Doch Christus hat ihn ergriffen und ihn in Bewegung gesetzt, in die Bewegung des Glaubens. Die Bewegung des Glaubens beschreibt er so. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft der Auferstehung. Damit umgeht Paulus die Gefahr, überheblich zu wirken, als sei er schon der vollkommene Christ. Er sagt, ich bilde mir nicht ein, vollkommen zu sein. Diese Worte, die würden zu ihm passen. Er ist gerade nicht eingebildet. Er sieht ganz auf Christus und nicht auf sich selbst. Und auch darauf bildet er sich nichts ein. Wir alle kennen den Satz, Einbildung ist auch eine Bildung. Und wir wissen, wie unangenehm solche Menschen sein können, die so überzeugt von sich selbst sind und dies auch noch öffentlich zeigen. Einbildung ist auch eine Form von Bildung. Wer diesen Satz sagt, verdreht vielleicht dazu noch die Augen, ist jedenfalls auch genervt davon, wie überheblich Menschen sein können. Scheinbar sind immer wieder Leute stolz auf sich und ihre Leistung. Aber gegenüber Gott zählt die eigene Leistung nichts. Da zählt nur, ob ich ihm vertraue, weil ich von Christus ergriffen bin. Die Bewegung des Glaubens geht von Gott aus. Er kommt auf mich zu in seinem Sohn. Er hat die Brücke gebaut, die mich in die Gemeinschaft zu ihm hinführt. Paulus wird nicht müde, das zu betonen. Er bezieht so viel Kraft aus dieser Erkenntnis, dass er Folter und Gefängnis erträgt. Und dennoch würde er das niemals auf das Konto seiner Leistungen buchen. Es kommt ihm darauf an, im christlichen Glauben sich nach Christus hin auszustrecken, mit geöffneten Armen und immer wieder zu rufen, Maranatha, komm Christus, komm zu mir. Er sagt, wir sind damit nie fertig. Eine christliche Existenz blickt nicht nach hinten, sondern nach vorne, auf das Entgegenkommen Gottes, auf seine Hand, mit der er uns ergreift und auf seine Zuwendung. Aus dem Glauben an seine Gnade bekommen wir neue Kraft. Paulus sagt voller Zurückhaltung, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Weil ihn diese neue Art der Gottesbeziehung so erfüllt, kann er alles andere vergessen. Christus zu erkennen, sieht er als seine Lebensaufgabe an, er, dem Christus als Auferstandener begegnet ist. Und er kann von sich sagen, dass er lange noch nicht vollkommen ist, sondern erst auf dem Weg. Denn die Vollkommenheit liegt einzig darin, von Christus ergriffen zu sein und das Leben im Glauben auf ihn hin auszurichten. Das ist ein fortwährendes Geschehen, jeden Tag aufs Neue und solange wir leben, nie haben wir damit abgeschlossen. Am Ende bekommt jeder, der sich auf diesen Weg gemacht hat, die Gemeinschaft mit Gott, weil Christus uns diese Gemeinschaft mit hineingenommen hat. Diese Erkenntnis schenkt er uns im Glauben. Daraus dürfen wir leben und uns nach vorne hin ausstrecken, mit offenen Armen zu ihm hin. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns nun einstimmen in das nächste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 354, Ich habe nun den Grund gefunden.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Der Kirchenvorstand dankt allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 79,08 Euro. Die Kollekte vom gestrigen Einschulungsgottesdienst betrug 154,34. Vielen Dank für Ihre Gabe. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die EKD Diakonie Deutschland, e.V. Bundesverband. Die Diakonie Deutschland setzt sich für die gerechte Teilhabe aller Menschen ein. Sie engagiert sich für gegenseitige Hilfe von jungen und alten Menschen. Sie unterstützt nachbarschaftliche Netzwerke und Engagements gegen Einsamkeit. Die Diakonie setzt sich für Frauenrechte ein, unterstützt Familien in schwierigen Lebenslagen. Die Diakonie arbeitet für die Prävention und Bekämpfung diskriminierender Haltungen gegenüber Menschen anderer ethischer, kultureller und religiöser Herkunft. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Der Gottesdienst zum Jubiläumskonfirmation am kommenden Sonntag, den 24.08. um 10 Uhr, wird von Pastorin Dr. Hannegret Grundmann gestaltet. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Lukas 12, Vers 48 Sie in der kommenden Woche begleiten. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir singen jetzt das nächste Lied aus dem Freitöneheft 185.
Lasst uns nun miteinander und füreinander beten und den Segen Gottes empfangen. Lasset uns beten für die Kirche unseres Herrn Jesus Christus, dass sie allzeit auf ihren Herrn schaut und auf seine Stimme hört. Für alle, die in ihrem Vertrauen zu Gott erschüttert sind, weil ihre Treue umsonst und alles Betens vergebens zu sein scheint, dass sie sich nicht selbst ihr Bild von Gott zurechtmachen, dass die Liebe Jesu Christi das Fundament ihres Lebens sei und dass sie eines Tages erkennen, wie Gott sie erfüllt und durch sie am Werk ist. Für die Not, die manche Eltern mit ihren heranwachsenden Kindern haben, für die Angst vieler älterer Menschen, die unsere Zeit nicht mehr verstehen und für uns alle, wenn es im Leben anders kommt, als wir es erwartet haben, dass wir niemals aufhören, Christus zu suchen. Für die Kriegsgebiete auf der Erde, besonders für jene, die in der Verantwortung stehen, Not und Elend zu beenden, schenke ihnen die Einsicht, dass unsere Erde allen Menschen die Möglichkeit geben könnte, menschenwürdig und in Frieden miteinander zu leben. Für alle, die wir heute besonders in unser Gebet einschließen wollen, für unsere Kranken, für unsere Angehörigen, Freunde und Bekannten und für unsere Toten, halte sie alle in deinen Händen. Herr unser Gott, wir wissen, dass du mehr in unser aller Leben vermagst, als wir jemals von dir erbitten können. Darum, Herr, lass uns auf dich vertrauen in guten und in schweren Tagen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun hin im Frieden des Herrn, geht in die neue Woche unter seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.